Ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das manchmal nicht gerne gesprochen und gehört wird. Das Thema Geld. Aber ich spreche nicht über Steuern. Ich werde zeigt gerne Steuern. Keiner meldet sich. Es ist notwendig. Wissen wir, ohne dem würde das Land ja nicht existieren können. Aber so Steuerbescheide hat man nicht so gerne, aber ich möchte über Investitionen sprechen. Ob ich Steuern zahlen will oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Wenn ich das nicht tue, dann wird es Konsequenzen haben. Über Investitionen kann ich entscheiden. Und da ist ja wichtig, richtig zu investieren. Nun, Gott hat uns ja versprochen, dass er für uns sorgt. Es gibt im Alten Testament sogar einen Namen Gottes, der heißt es übersetzt, der Herr ist mein Versorger. Und Gott hat es auch immer wieder gehalten, ja, sein Versprechen gehalten. Er hat nicht nur für geistliches Wohl, sondern er sorgt auch für das leibliche Wohl. Und für das Volk Israel, sie haben das auch in besonderer Weise erfahren, als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und sie da Jahre, Jahrzehnte durch die Wüste gewandert sind. Da konnten sie ja nicht anbauen und ernten und säen und ernten. Und Gott hat sie versorgt. Er hat ihnen Wasser gegeben. Er hat ihnen Manna zu essen gegeben. Und Wachteln, Fleisch haben sie auch mal gekriegt. Mehr als sie wollten, als sie das haben wollten. Also nicht immer ist das, was man begehrt, gut für uns. Und es ist auch nicht immer gut, wenn Gott dann die Gebete erhört. Also, und er hat Überbitten und Verstehen erhöht bei den Israeliten. Und dann hieß es, dass es ihnen aus der Nase rauskam. Nun, Gott hat jedenfalls wunderbar gesorgt. Aber dann sind sie ins verheißene Land gekommen. Sie konnten sehen, sie konnten ernten. Sie konnten nicht sagen, also Gott, wunderbar, du hast uns die ganzen Jahre versorgt. Wir sind in einem wunderbaren Land, das von Milch und Honig überfließt und wir brauchen nichts tun. So, manchmal muss man auch etwas dazu tun. Gott versorgt, aber gut, Gott hat dann Regeln gesetzt, um die Versorgung zu garantieren. Nur einmal ja Saat und Ernte, sie mussten sehen. Aber dann gab es Menschen, die Gott gerufen hat in einen besonderen Dienst. Das waren die Leviten, die am Zelt und auch hier am Tempel gedient haben. Und sie hatten kein eigenes Einkommen. Und dann hat Gott den Zehnten eingesetzt. Ein sehr, sehr beliebtes Thema, ne? Der Zehnte. Weil man da so gleich an Steuer denkt, die Gott da eingesetzt hat. Und wehe, man tut es nicht, dann gibt es Strafe. Und zwar lesen wir davon im dritten Buch Mose, im 27. Kapitel. Es steht öfters in den Büchern Mose. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Der ganze Zehnte, damals von der Frucht. Sie haben Ernte gehabt und dann die Erstlinge der Ernte, die Erstlinge auch von den Tieren, alles gehörte dem Herrn. Und so, wenn man es vom Zehnten spricht, dann sagen viele, ja, das ist ja Gesetz, Altes Testament. Aber der Zehnte im Alten Testament war älter als das Gesetz. Also Abraham hatte noch kein Gesetz gehabt. Das kam ja erst viel, viel später, Jahrhunderte später. Und trotzdem lesen wir vom Abraham, da war eine besondere Situation. Lot ist nach Sodom gezogen und wohnte dort. Und dann hat es dort Krieg gegeben zwischen einigen Königen. Und auch die haben gegen Sodom gekämpft, gegen den König von Sodom gekämpft und haben die gefangen genommen, haben die Städte geplündert. Und so ist auch Lot in Gefangenschaft geraten. Und dann hat Abraham seine Mannschaft da zusammengesammelt und dann ist er losgezogen und hat den Lot befreit und nicht nur den Lot, sondern auch die anderen, die da gefangen genommen. Und sie haben die Beute, die da gemacht wurde, wieder zurückgeholt. Und dann kam Abraham zurück und dann kam der König von Sodom ihm entgegen und hat sich bei ihm bedankt und wollte, dass er die Beute behalten soll, nur die Leute ihm geben. Und Abraham sagt, nein, nein, behalte all das. Ich will das nicht haben, dass ich will nur die, ich habe meinen Dienst hier getan. Und dann kam, lesen wir, dann kam ein anderer und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedrängnis aus die Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und dann heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wer ihm das gesagt hat, steht hier nicht. Also Abraham, da gab es noch kein Gesetz. Trotzdem hat Abraham den Zehnten gegeben, und zwar aus Dankbarkeit. Und Abraham war ja nicht ein Vater des Gesetzes, sondern in Abraham steht ja immer, Mose steht für das Gesetz. Abraham steht immer für den Glauben. Also Abraham hat etwas aus dem Glauben getan. Und auch ein anderer, der hat das getan, und zwar Jakob, als er dort in der Wüste war und mit Gott gekämpft hat. Und dann hat er auch ein Gelübde gemacht und gesagt, wenn Gott, wenn du mich da bewahrst und mich leitest und führst, dann hat er einen Stein aufgestellt und er hat geschworen oder versprochen, den Zehnten zu geben. Das war alles also vor dem Gesetz. Aber, wie wir dann gelesen haben, im dritten Buch Mose hat Gott den Zehnten eingesetzt. Warum brauchte Gott da von den Früchten der Bäume was? Bräuchte Gott etwas von dem Samen des Landes? Eigentlich gehörte ihm alles. Ne? Das gehörte ihm alles. Und die Leute konnten es gebrauchen, konnten es nehmen. Aber Gott hat für die anderen gesorgt. Und dieser Zehnte im Alten Testament, der war speziell für die Versorgung der Leviten. Es gab ja 12 Stämme Israels und 11 Stämme hatten alle dort ihr Besitztum überall bekommen. Und die Leviten waren die, der Stamm der Leviten war der am Tempel, erstmal an der Stiftshütte und dann am Tempel dienen sollten. Sie haben da die Opfer gebracht, sie haben und aus den Leviten gab es auch die Sänger, die dort am Tempel gesungen haben und so weiter. Sie waren also voll in den Gottesdienst integriert und diese 11 Stämme sollten dann den 12. Stamm versorgen. Und da lesen wir, und siehe, den Söhnen Levis, das ist im ersten Buch Mose Kapitel 18, Vers 21 bis 26, und siehe, den Söhnen Levis habe ich den gesamten Zehnten Israels zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Ich glaube, das ist nicht erster Buch Mose, da habe ich irgendwie mich mit den Büchern vertan. Wahrscheinlich ist das im dritten Buch Mose, was da steht. Und das war also der Zehnte. Und dann hat Gott aber nicht nur für die Leviten gesorgt, sondern da gab es Fremde in Israel. Da gab es Flüchtlinge wahrscheinlich in Israel, die also keinen Besitz hatten und auch keinen Anspruch auf irgendwo Besitz hatten. Die konnten auch nicht einfach Land kaufen in Israel. Das war verboten, den Israeliten verboten, ihr Land an fremde Leute zu veräußern. Und da gab es Witwen und Waisen, die ihre Ernährer verloren haben und die vielleicht wie damals die Ruth in Schwierigkeiten geraten sind. Und da heißt es im 5. Buch Mose 26, 12, wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihn den Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen. Da hat Gott gesorgt. Er sagte, alle 3 Jahre, der Zehnte nicht nur für die Leviten, sondern das soll dann auch für die Fremden sein, für die Witwen und für die Waisenkinder. Da hat Gott, also wir sehen, wie Gott sich doch gesorgt hat. Und all das, was Gott gegeben hat oder gesagt hat, dass sie geben sollen, Gott braucht das nicht, ne? Sondern er sorgt immer für Menschen. Es war immer für andere bestimmt. Aber es gab nicht nur den Zehnten, sondern es gab freiwillige Opfer. Also der Zehnte war Gesetz dann nachher geworden, ne? Aber es gab freiwillige Opfer. Zum Bau der Stiftshütte wurde nicht der Zehnte verwendet, sondern wir lesen ja dort in den Mosebüchern, wie die Stiftshütte beschaffen sein sollte. Und da gab es auch vieles gute Material, sogar Gold gab es da in der Stiftshütte. Und da heißt es im 2. Buch Mose 36, und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, die die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Diese aber brachten ihm immer noch mehr freiwillige Gaben, morgen für morgen. Also das war das Hebopfer. Das wurde zum Bau der Stiftshütte verwendet. Und dann gab es noch Brandopfer, Trankopfer, Speisopfer, Dankesopfer. Also das Alte Testament war voller Vorschriften und die sind alle genau festgelegt worden. Und natürlich auch diese Armenversorgung, die der Herr geregelt hat, dass sie vor dem Armen ihre Herzen nicht verhärten und ihre Hände nicht verschließen sollen, sondern sie sollen ihre Hand weit öffnen und ihnen geben, was ihr Mangel ausfüllt. Nun war der Zehnte oder die Opfer und die Zehnten waren ja nicht eigentlich Steuern. Ist schon jemand mal belohnt worden vom Finanzamt, weil er Steuer gezahlt hat? Nee, noch nie. Ne? Also ich habe noch nie einen Brief vom Finanzamt gekriegt, Sie haben so gut Steuern bezahlt, dieses Jahr erlassen wir Ihnen oder geben Ihnen noch eine Belohnung. Nein, aber wir sehen hier, dass der Zehnte nicht Steuern waren, sondern Gott nur für die sorgen wollte, ob es die Leviten oder die Armen oder die Witwen, die Waisen waren, oder auch dafür sorgen wollte, dass die Stiftshütte und später auch der Tempel gebaut wurde. Gott brauchte die Stiftshütte auch nicht. Die nannte sich zwar die Wohnung Gottes oder auch der Tempel, aber Gott fragt dann, welches Haus wollt ihr mir dann bauen? Ne? Die Erde ist mein Fußschemel. Also ein bisschen groß, ne, die Fußschemel. Und dann auf dieser Erde dann ein Haus, wo Gott wohnen soll. Nein, er hätte es auch nicht gebraucht. Aber die Menschen brauchten einen Platz, ein Symbol, wo sie wussten, hier kann Gott sich offenbaren, hier können wir Gott begegnen. Also es war wieder nicht eigentlich für Gott, sondern es war wieder für die Menschen. Und trotzdem haben die all der Vorschriften, die Gott gegeben hat und auch all der Segensversprechungen, die Gott gegeben hat, haben sie es nicht so genau genommen. Und dann ist es ihnen oftmals nicht so gut gegangen. Und im Propheten Maleachi beklagt sich Gott. Und er sagt, darf ein Mensch Gott berauben? Kann man Gott berauben? Oh, schwierig, ne? Ja, sagt er, ihr beraubt mich. Und sie sagen, worin haben wir dich beraubt? Und er sagt, im Zehnten und im Hebopfer. Sieht das so an, dass es, wenn das nicht gegeben wird, bekommen es Menschen nicht, Gott hätte es nicht gebraucht. Und er sagt, dadurch, wenn man das nicht gibt, damit die Menschen das bekommen, für die es vorgesehen ist, beraubt man Gott. Und das hat sie in Probleme gebracht. Aber Gott sagt dann, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus sei und prüft mich darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen in Übermaß. Verheißung. Fenster des Himmels aufschließen. Wir lesen im Alten Testament, wenn es nicht geregnet hat, da heißt es, auf der Himmel war verschlossen. Und Gott verheißt, dass er den Himmel aufschließen wird, die Fenster des Himmels aufmachen und dann nicht ein paar Tropfen senden will. Wir warten ja immer noch auf Regen und die paar Tropfen, die da kommen, die reichen nicht aus. Und es macht sich in der Wirtschaft bemerkbar, dass der Ölpreis, der Rohölpreis fällt auf den tiefsten Stand und die Benzinpreise, die sind bald bei 2 Euro. Ne? Und wir sehen, also wenn es nicht regnet, das hat Auswirkungen. Aber Gott hat nicht verheißen, dass ein paar Tropfen kommen, sondern er sagt, Fenster des Himmels öffnen. Eine andere Übersetzung sagt, Schleusen des Himmels. Und wenn so eine Schleuse geöffnet wird, da strömt was Wasser raus. Und die Schleusen dienen ja dazu, so die nivellieren, die Höhen auszugleichen. Wir haben beobachtet, so riesige Schiffe, also die kein Kran hätte heben können. Und da wird das Wasser in die Schleuse gelassen und die steigen aufs andere Niveau. Wir sehen hier, welch eine wunderbare Verheißung damit zusammenhängt und schon im Alten Testament gegeben wurde, wenn ihr also darin treu seid, Schleusen des Himmels, also Belohnung, wunderbare Belohnung. Und dann sagt er hier, ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbobens nicht verderbt und euch den Weinstock auf dem Feld nicht fruchtbar bleibt, spricht der Herr, der Heerscharen. Gott hat gesagt, ich will die Fresser bedrohen und die Schädlinge da im die Weinstöcke da zerstören. Nun, wir leben ja in einer Welt, wo eben all diese Dinge da sind. All die Katastrophen sind da und da fallen die Dinge da her. Im Alten Testament waren das oftmals Heuschreckenschwärme und da glaubt man nicht, wenn da so ein Schwarm eingefallen ist, nach ein paar Stunden war da nichts mehr da. Da war alles zerstört. Und Gott sagt, ich will sie bedrohen, ich will euch schützen davor. Also das ist auch ein Schutz. Gut, das ist Altes Testament, können wir sagen. Wir leben ja im Neuen Testament. Und da geht es nicht um Steuer und um Strafandrohung und Segensandrohung. Manchmal übersieht man das. Schau mal, was sagt das Neue Testament über den Zehnten? Jesus lebte ja und er war Jude und für die Juden galt das Gesetz. Und sie haben sich bemüht, das Gesetz zu erfüllen. Und besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren da sehr genau drin, wenn es darum ging, das Gesetz zu erfüllen und gerade auch das mit dem Zehnten vielleicht nicht ganz uneigennützig, weil sie ja davon vielleicht auch irgendwie profitiert haben, was es ihnen auch zugute gekommen ist. Und dann sagt Jesus, weh euch Pharisäern, ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Und er sagt, das eine sollt ihr tun, und das andere nicht unterlassen. Also sie haben also für jedes Körnchen da, was geerntet wurde, haben sie aufgepasst, dass der Zehnte gegeben wurde. Gut, im Neuen Testament lesen wir nachher sehr wenig über den Zehnten. Das Neue Testament, wenn wir gleich sehen, hat ein anderes Prinzip. In der Apostelgeschichte, da gab es ja Streit darüber, was alles vom Gesetz müssen die Heidenchristen halten. Also die Juden haben weiter auch das erfüllt. Selbst Jesus hat das Gesetz immer erfüllt und nicht einfach außer Kraft gesetzt. Aber dann die Heidenchristen, Also die waren eigentlich erstaunt und vielleicht sogar entsetzt, dass die Heiden sich bekehrt haben und dass da Berichte kamen, dass die Heiden auch das Heil gefunden haben. Sie dachten, das ist nur für sie, für die Juden. Und dann ging's los. Die Heiden kannten das Gesetz nicht. Und was sollten sie jetzt machen? Wie sollten sie ihnen das Gesetz beibringen? Manchmal hält man ja Gesetze wichtiger als alles andere. Ich weiß, als wir gerade bei der Wende in Russland anfingen zu evangelisieren mit unseren Teams, und da gab es ja die altrussischen Gemeinden, die also viele Gesetze hatten, die sie meinten, das ist Evangelium, aber das waren eben Gesetze gewesen. Und jetzt, als wir evangelisiert haben, die ersten Jahre, 92, wenn man da auf die Straße ging und gesungen hat, die Leute sind zusammengelaufen, da war ein Hunger, über 70 Jahre Atheismus hat ein Vakuum geschaffen, das, worauf sie oftmals noch geglaubt haben, das ist alles zusammengebrochen, da war ein Vakuum, die Leute waren hungrig. Und wenn man einen Saal gemietet hat mit ein paar hundert Leuten, nach 2-3 Tagen war der voll gewesen. Und wir haben dann mit einer Gemeinde in Petersburg gearbeitet, mit einer alten Gemeinde, die wir kannten. Und in den Gottesdiensten, in den Versammlungen, da waren 2/3 oder 80% alles fremde Leute gewesen. Und die kannten die Gesetze nicht von der Gemeinde. Und wenn da gepredigt wurde, in denen was gefallen hat, haben die geklatscht. Ne? Und die Gläubigen waren entsetzt. Was macht ihr? Ihr lehrt die Leute hier klatschen. Nein, wir lehren sie nicht, aber werden nicht verbieten. Sie sollen sich bekehren. Und noch andere Dinge so, die ihnen nicht gefallen haben. Und dann auf einmal wollten sie das nicht mehr. Oh, sagten sie, wir schaffen das nicht, sie zu belehren. Aber sie meinten nicht Evangelium zu lehren, sondern ihre Gesetze. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was Neues anfangen, denn wir werden die Leute nicht etwas lehren, was wir nicht glauben, dass es Evangelium ist. So haben wir Neues angefangen und preist den Herrn. Der Herr hat gesegnet. Aber so, es geht nicht um Gesetz, sondern es geht doch um etwas anderes. So, als dann damals da verhandelt wurde, was man den Heiden auferlegen sollte, dann haben sie lange gestritten. Es ging wohl sogar ziemlich heftig zu. Diese heiligen Leute haben also wirklich da Streit gehabt. Aber am Ende hieß es, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut gefallen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten vom Götzenopfer, vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davon bewahrt, werdet ihr wohl tun. Da wird vom Zehnten und von all den anderen Gesetzen nicht mehr geredet. Im Hebräerbrief wird nun das erwähnt, aber doch nur in Bezug auf Abraham, auf das Geschehen im Alten Testament. Nun, wie sieht es denn im Neuen Testament aus? Muss man nichts geben? Das Geben im Neuen Testament ist nicht eine Steuer, ist eine Investition. Und Investitionen macht man ja, warum? Weil sie sich lohnen und weil sie etwas hervorbringen. Nun, das Prinzip war, wir lesen dann in der Apostelgeschichte zum Beispiel, ich habe euch allen gezeigt, dass man arbeiten, Paulus hat nämlich gearbeitet. Er hat sich meistens nicht, er ist auch unterstützt worden, aber oft hat er sich von den Gemeinden nicht unterstützen lassen, kommen wir noch drauf. Und er sagt, ich habe gearbeitet, ich habe allen gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Also wortwörtlich finden wir es nicht in den Evangelien, aber Jesus hat davon gesprochen, dass das Geben etwas sehr wichtig ist. Und so geht das aber hier nicht um Zwang, sondern es geht um freiwilliges Geben. Es ging nicht darum, dass da etwas auferlegt wurde wozu sie verpflichtet waren, sondern nun, es war freiwillig. Es ging ja schon in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel los. Da heißt es dort im Vers 34 und 35, denn es war auch kein Bedürftiger unter ihnen. Denn so viele Besitz und Äcker und Häuser hatten, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten sie zu den Aposteln Füßen nieder. Es wurde aber jedem zugeteilt, wie einer Bedürfnis hatte. Also da haben sie verkauft, ob das jetzt klug war oder nicht, kann man ja, da streiten die Gelehrten darüber. Nun vielleicht doch, weil später kam die Verfolgung und dann sind sie vielleicht enteignet worden, wurde ihnen, wir wissen noch heute, wo Verfolgung ist und Gläubige bestraft werden, da wird ihnen oftmals alles weggenommen. Jedenfalls, es wurde dazu genutzt, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben. Und das Neue Testament redet nicht vom Zehnten, aber redet sehr viel von Geld und vom Geben. Auch ein Paulus hat sehr viel darüber gesprochen. Im Korintherbrief gibt es extra zwei Kapitel, im 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und Kapitel 9, das sehr viel über das Geben und spricht. Und Paulus schreibt dann an die Korinther, jeder im Kapitel 9, 2. Korinther 9, Vers 7 und 8, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch euch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Da ist klares Wort, nicht aus Verdruss oder Zwang, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So Gott möchte, dass wir nicht etwas aufgezwungen haben. Und er sagt, nicht befehlsweise, ich befehle das nicht. Da ging es um die Sammlung für die Leute, die da in eine Hungersnot geraten waren. Und da haben sie dann eine Sammlung veranstaltet. Paulus selbst hat das veranlasst und Paulus selbst hat dann sogar nachher die Sammlung oder das Gesammelte überbracht an die Gemeinde dort. Und wir sehen aber, hier ist ein Prinzip. Das ist ein Prinzip der Freiwilligkeit. So, Steuer kann ich nicht entscheiden. Investition kann ich entscheiden, was ich mache. Und er sagt hier, nun ja, könnte man denken, naja, wenn man genug hat, wenn man Überfluss hat. Aber damals war es nicht unbedingt aus Überfluss. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir übrig haben, sondern es kommt auf das Herz drauf an. 2. Korinther Kapitel 8. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass sie bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und tiefer Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum der Freigebigkeit. Bisschen schwierig zu verstehen vielleicht. Da heißt es, sie waren voller Freude in tiefer Armut und sie haben den Reichtum der Freigebigkeit entdeckt. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit viel Zureden um die Gnade an der Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Also die haben erkannt, dass da ein Segen ist. Sie haben erkannt, sie hatten selbst nicht viel und hätten sagen können, das, was wir haben, das brauchen wir. Und manchmal geht das ja uns so, dass wir denken, nun ja, weil wir nicht viel haben, können wir auch nichts geben. Aber da ist ein etwas, er sagt hier, sie haben uns zugeredet. Das war sogar so, dass Paulus Gewissensbisse wohl hatte, etwas von denen zu nehmen. Er hat gesagt, Mensch, ihr habt ja nicht viel. Ich kann es verstehen, wenn ihr nichts. Und sie haben ihm das aufgedrängt. Also ja, das ist ja schon interessant, wenn da etwas aufgedrängt wird und gesagt wird, wir wollen unbedingt und nicht aus Überfluss. sondern trotz des Mangels. Und dann aber heißt es auch nach Vermögen. In der Apostelgeschichte heißt, und da, als sie dann hörten von der Hungersnot, die da kommen wird, sie aber beschlossen, dass jeder nachdem, wie der eine Jünger begütet war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung an den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Also, es geht auch darum, wer wenig hat, kann wenig geben, wer viel hat, kann mehr geben. Und es ist nach Vermögen und aus Liebe. Wir sagten aus Freiwilligkeit, gern und aus Liebe. Wiederum der zweite Korintherbrief, Kapitel 8. Aber so wie ihr in allen überreich seid, im Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmet sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer euch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Also, da sagt er, überreich an Erkenntnis, an Eifer, am Wort, am Glauben. Und dann sagt er, und auch an der Liebe. Denn die Liebe zeigt sich nicht mit Worten. Lasst uns lieben mit, nicht mit Worten, sagt Jakobus, sondern in der Tat. So, und da geht es ja auch darum, zu geben, zu helfen. Und der Johannes schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, wer aber irdischen Besitz hat und seinen Bruder Mangel leiden sieht und verschließt sein Herz vor ihm, wo bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und der Wahrheit. Also Johannes sagt das, aber Jakobus schreibt auch dafür. Also sie haben also gegeben, sie haben also gesammelt für Leute, die von dieser Hungerkatastrophe, die damals war, heute Katastrophen, jeden Tag passiert irgendwo etwas und eine schlimmer wie die andere, die da geschieht. Und wir lesen, wir hören täglich davon, in den Nachrichten, und es besteht ja die Gefahr, dass man abstumpft und dann sagt, naja, wir können nicht alles lösen, also lassen wir es lieber. Ne? Aber, und dann sagt man, naja, Tropfen auf den heißen Stein, aber wen der Tropfen trifft, für den kann das Überleben bedeuten. Sie haben also für die Bedürftigen gesammelt, für die Verfolgten. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und ihn dient. Und Paulus selbst, als er verfolgt wurde, da schreibt er an die Philipper, sie waren die wenigen, die ihn unterstützt haben, auch in der Missionsarbeit, nicht nur als er bei ihnen war, sondern auch in der Missionsarbeit. Und da sagt er, doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Sie haben an seiner Bedrängnis teilgenommen. Und wie haben sie teilgenommen? Indem sie nun so ihn unterstützt haben. So, die Opfer, die gesammelt wurden, sie dienten natürlich auch zum Dienst, zum Unterhalt von denen, die der Gemeinde gedient haben. So, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden in aller Güte, in allen Güten Anteil. So hat der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zum Leben. Und wo hat der Herr das verordnet? Als er seine Jünger ausgesandt hatte, dann hat er gesagt, und wenn sie in ein Haus kommen, dann sollen sie in diesem Haus bleiben, isst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist das, worauf sich Paulus auch dann einmal bezieht. Aber Paulus hat darauf verzichtet. Nicht immer, aber bei den Korinthern zum Beispiel. Sie haben ihm nichts gegeben. Und er hat dann auch gesagt, nein, ich nehme auch jetzt nichts. So, er hat darauf verzichtet. In seiner Missionsarbeit ist er eben unterstützt worden und dann besonders von den Philippern, und er erwähnt das auch besonders im Philipper Kapitel 4. Und er sagt, er freut sich, dass sie wieder angefangen haben, an ihn zu denken und dass sie für ihn wieder sorgen, dass sie Gaben ihm geschickt haben. Und er sagt, ich suche nicht die Frucht. Ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Er sagt, die Frucht, die da entsteht, die geht auf eure Rechnung. So, wir haben ja nicht gerne, wenn uns irgendwas auf Rechnung gesetzt wird. Aber wenn da ein Plus davor steht, ne, dann ist das gut, ja. Bei manchen ist das ja auch umgekehrt, Minus, aber das bedeutet Guthaben noch, ja. So, also er sagt hier, und da gibt es etwas, wovon uns die Bibel sagt, das ist ein Gesetz der Saat und Ernte. Ich habe hier etwas Schönes. Ein Maiskolben, die dieses Jahr leider ja in Deutschland nicht so üppig ausgefallen sind. Ich habe den mal aus Rumänien mitgebracht, schon vor ein paar Jahren. Aber dieser Maiskolben, der hat einen Nachteil. Und welcher ist das? Das sind sehr viele Körner. Ich habe mal überschlagen. Oh, ich muss mal nach. Ich glaube, 800 Körner sind hier drin. Glaubt ihr das? Ich hätte euch vielleicht schätzen lassen sollen. Ne? Ach, 800 Körner. Ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. 800 Körner, vielleicht ein paar mehr, weniger. Ich habe die Reihen durchgezählt und dann, wie viel da in einer Reihe sind. Und das Ganze wiegt 360 Gramm, ein Maiskolben. Und wie ist es zu diesem Maiskolben gekommen? Da war jemand bereit, ein Maiskorn in die Erde zu geben. Vielleicht hat er auch drei getan, weil man nicht wusste, ob die alle drei Frucht bringen. Man weiß ja nicht immer, nicht jeder Samenkorn bringt ja immer Frucht. Und dann heute wird das ja alles per Computer genau berechnet, ne? So, wenn die Maschine da rüberfährt. Aber eigentlich reicht ein einziges Maiskorn. Und aus einem sind hier, wir haben ja in der Bibel, da ist es 40, 60, 100-fach. Also hier ist es 800-fach gewesen. Welch eine Vermehrung. Nur dieser Maiskolben, jede dieser Körner hätte auch bis zu 800-fache Frucht bringen können. Aber das Ding liegt schon ein paar Jahre bei mir irgendwo rum. Als ich jetzt das dann haben wollte, musste ich überlegen und Gisela hat es dann schließlich gefunden, wo es da irgendwo rumgelegen hat. Aber hier ist ein Prinzip drin, ein Prinzip der Saat und Ernte. Wenn da jemand nicht bereit gewesen wäre, ein Saatkorn zu legen, hätte es diesen Maiskolben nie gegeben. Und ich habe da so ein bisschen gerechnet. Also man könnte, wenn dieser Mais ausgesät worden wäre, stellt euch mal vor, hätte man bis zu 280 Kilo ernten können. Aber dieser hat keine Frucht gebracht, ist auch keiner davon satt geworden. Das ist wie mit dem, der dieses Talent da vergraben hat. Ne? Schuld habe ich ja, dass der da bei mir irgendwo gelegen hat. Aber ich wollte nur damit etwas zeigen. Im Neuen Testament hat Geben etwas mit einem Prinzip zu tun. Prinzip der Saat und der Ernte. Das ist ganz einfach. Es gibt diesen Vers aus dem Galaterbrief, den viele als Drohbrief oder Drohvers verstehen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber dann heißt, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So, da ist nicht eine Drohung ausgesprochen, wehe, was du gesät hast, sondern da werden wir aufgefordert, Gutes zu tun, Gutes zu sehen. Und dann heißt das, wir werden ernten. Genauso wie es ist, wenn wir etwas aussehen und der Boden stimmt und das Klima stimmt und der Regen kommt und für die, also diese äußeren Umstände, da sorgt ja Gott dafür. Warum es dies Jahr Missernten gegeben hat? Weil der Regen ausgefallen ist und der Mensch konnte sich noch gut, manche Orte konnte man bewässern, aber wenn es kein Wasser mehr gibt, kann man auch nicht mehr bewässern. Aber dafür sorgt Gott, dass da, und wir wissen, es ist nicht nur Regen, sondern ich denke, wir kennen die Geschichte von dem Bauer, der alles besser machen wollte und der hat für Sonne und für Regen und für alles gesorgt und dann war keine Ernte da. Da hat er eine Kleinigkeit vergessen, den Wind, der dieses alles befruchtet, weil da die Pollen dann anfangen zu fliegen und so weiter. Also Gott sorgt davon. Aber die Ernte ist nun abhängig. Und was wir bekommen, auch unsere finanziellen Sachen, die wir bekommen, oder unsere Zeit und alles, was wir haben, das kann Nahrung oder Same sein. 2. Korinther 9, Vers 10. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Also immer entscheiden. Nahrung verzehren oder aussehen. Und wenn wir es aussehen, haben wir wunderbare Verheißung. Paulus sagt dann, dies sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr misst, wird auch euch gemessen werden. Und dann weiter im Vers 9. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem alle Zeit alles, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott, er gibt den Segen. Er gibt das Vermehren. Das ist wichtig, dass man da richtig investiert. Man kann auch verkehrt investieren. Vor kurzem war da so ein amerikanischer Evangelist, der schon ein paar Jets da hat, paar Großflugzeuge hat, der hat Geld gesammelt. Er brauchte noch ein größeres Flugzeug. Noch ein dazu und noch ein größeres. Also ich denke, das ist verkehrt investiert, wer da investiert hat. Nein, es ist auch wichtig, richtig zu investieren. Wir wissen auch im täglichen Leben, was Leute, die schnell reich werden wollten, haben investiert. Denken wir nur an die Lehman Brothers Pleite da, wo auch viele in Deutschland investiert haben, aber die verkehrten Berater haben. Also wir sollen uns richtig beraten lassen. Und die Bibel, das ist der richtige Ratgeber. Und dass wir da auch recht investieren können und Gott auch segnet und preist den Herrn. Wenn ich darüber spreche, dann habe ich Freimütigkeit. Ich spreche ja nicht für mich. Also ich halte diese Predigt nicht, weil ich ein größeres Gehalt haben will. Ich bekomme ja keins, weil ich ja Rentner bin. Meine Einnahmequelle ist woanders. Aber der Segen kann verschieden sein. Manchmal wird gepredigt, gib 100 und du kriegst dann 1000 wieder. Also das kann mal funktionieren, aber das kann auch total daneben gehen. Ich habe da mal in der ehemaligen Sowjetunion Brüder kennengelernt. Die waren auf solcher Glaubenskonferenz in Moskau von irgendwo von weit aus Kasachstan. Und da wurde das gepredigt und dann dachten sie, oh, wir geben alles hin. Und dann haben sie ihr letztes Geld hingegeben und sie hatten kein Reisegeld zurückgehabt. Und nachher haben sie da die Autoscheiben gewaschen und Autos gewaschen, damit sie ihr Reisegeld da zusammen betteln konnten. Das ist total daneben gegangen. Aber Gott verspricht ja nicht immer, dass es in direkt in Finanzen zurückkommt. Gott kann uns auch die rechten Ideen geben, das, was wir haben, recht einzusetzen. Das ist immer viel wichtiger. Weißt du, warum es uns immer als Familie gut ging? Wir haben nie mehr ausgegeben, als das wir eingenommen haben. Gut, wir haben dann, als wir das Haus gekauft haben, mussten wir Schulden machen, aber dann haben wir gerechnet, oh, wir müssen ja nicht mehr dafür abzahlen, als wir das erste Haus gekauft haben, als was wir Miete bezahlen. Und die mussten wir auch jeden Monat bezahlen, sonst funktioniert das ja nicht. Also manchmal muss man auch ein bisschen rechnen. Und Gott schenkt da auch Gnade. Also ich denke, wir haben noch nie erlebt, dass wenn wir etwas geopfert haben, dass wir da Geld gleich wieder gekriegt haben. Aber Gott war treu, wir haben nie Mangel gehabt. Und Gott hat gesegnet auf verschiedene Art und Weise. Das habe ich gleich von vorne gelernt. Als ich auf der Bibelschule war, und dann war man ja im Sommersemester, damals hieß man dann Zeltdiakon. Und da gab es sage und schreibe pro Arbeit für 2 Wochen 60 D-Mark, 30 Euro. Und ich hatte das Pech, dass im Sommer 3 Arbeiten ausgefallen sind und ich nur 3 Zeltarbeiten hatte. Also ich hatte im ganzen Sommer nur 180 D-Mark bekommen. Und wenn Opfer gesammelt wurde, habe ich auch irgendwie gespürt, da was zu geben. Und so ging es uns nachher auch weiter. Als ich dann geheiratet habe, ich glaube 250 Euro hatten wir da. D-Mark. 300 D-Mark-Gehalt hatte ich dann, D-Mark-Gehalt, als dann die Familie größer wurde. Ich glaube, zum Schluss waren es 550 oder irgendwas. Und wir haben aber nie Mangel erlebt. Wir mussten rechnen, wir mussten schauen. Und man kann auch, heute kann man viel Geld sparen. Ich kann mein Geld nicht anders vermehren vielleicht, aber ich kann es sparen. Tja, manche lächeln, dass ich so ein Pfennigfuchser bin, aber ich kann normalen Strom bezahlen dort oder ich kann den Stromanbieter wechseln und spare also mindestens 200 Euro diesmal im Jahr, wenn ich den Stromanbieter wechsle. Das kostet mich nur ein paar Minuten. Die erledigen sogar alles für einen. Man muss nur den richtigen aussuchen und aufpassen, dass man nicht auf einen Betrüger reinfällt. Man muss schon da bestimmte Dinge beachten, aber das kann man ja, darüber kann man sich ja alles informieren. Und auch beim Gast, das ist das Gleiche, also da kann man schon ein paar hundert Euro im Jahr sparen. Dann hatte ich mein Auto schon vor vielen, vielen Jahren auf Gas umrüsten lassen, als damals die Benzinpreise so bei 1,70 Euro schon waren. Das hat schon mal gegeben, also die Preise, die wir jetzt haben, habe ich umrüsten lassen und ja, ich danke immer noch für 63 Cent. Ich brauche zwar 25% mehr, aber ich fahre immer noch sehr billig und die Umrüstung, die ist schon lange wieder bezahlt. Man kann, wenn man ein bisschen rechnet, kann man etwas einsparen. Und auch als wir unser Haus, das erste Haus gekauft haben, wir hatten kein Geld, weil wir nur die letzten 4 Jahre, wo wir in Wedel und Pinneberg waren, Bachstraßengebiet, haben wir ein Gehalt bekommen. Aber es war nicht so gut. Davon hätten wir uns eine Wohnung in Wedel mieten können, aber wir hätten nichts mehr zum Essen gehabt dann. Also es war auch nicht so toll. Aber gut, es war schon besser als vorher. Und dann gingen wir zu AVC. Und dann, etwas zu suchen und dann haben wir gerechnet, AVC hatte damals auch kein Geld. Ich glaube, ich weiß nicht, ob unser Jahresbudget, also Jahreseinkommen beim AVC damals 1 Million D-Mark, das heißt, ich glaube, es war weniger, glaube ich, 800.000 D-Mark, also 400.000 Euro Jahresbudget beim AVC. Und ich bin dann zum AVC gegangen. Manche sagten, du bist wohl nicht ganz normal und du weißt ja nicht, ob das überhaupt da funktioniert. Und beinahe wäre es ja auch schief gegangen, aber der Herr hat Gnade geschenkt. Und dann ging es darum, das Haus zu kaufen, Geld hatten wir nicht. Und ich weiß nicht, ob schon jemand mal Haus gekauft hat und zur Bank gegangen ist. Wisst ihr, was die erste Frage ist? Eigenkapital. Ne? Was haben Sie an Eigenkapital? Und das war leider null. Aber das Haus, was wir kaufen wollten, ist so billig verkauft worden und die Bank kannte die Schätzung von diesem Haus. Und wir brauchten weniger. Wir brauchten zwar auch noch Geld, das Geld für den Notar, aber wir brauchten weniger. Und dann sagte ich, naja, ich brauche sowieso. Und dann haben sie gar nicht mehr nach Eigenkapital gefragt. Und dann ging das, Finanzierung zu machen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, Finanzierung, wie man Finanzierung macht. Ich wusste nichts vom flexiblen Zins. Ich wusste nichts vom Festzins. Und dann die Volksbank war bereit, die ganze Summe zu geben und zu einem flexiblen Zins. Und der war nicht schlecht, ich glaube 7% damals. Damals hat das noch was gekostet, man hat auch noch Zinsen gekriegt, wenn man was auf der Kante hatte. Und dann konnte man aber Festgeld haben für 10 Jahre, glaube ich. Und das hat aber 0,5% mehr gekostet. Ich hatte keine Ahnung. Aber irgendwie hat der Herr uns gelenkt und ich habe dann gesagt, naja, ich habe dann gerechnet, was das macht, was wir abzahlen müssen, das kann ich bezahlen, also wir machen das doch zum großen Teil mit dem Festgeld. Und was war geschehen? Kurze Zeit später war die Volksbank nicht bei 7,5, sondern bei 13%. Und das hätte unser Aus bedeutet. Wir sehen, der Herr kann auch einen lenken. Es war nicht, ich habe das nicht vor, heute weiß ich mehr darüber, aber damals war man wirklich ahnungslos gewesen und hat doch die richtige Entscheidungen getroffen. Der kann uns auch lenken, Entscheidungen zu treffen, die wir gar nicht verstehen können. Und dann, als die Festzeit vorbei war, waren die Zinsen inzwischen wieder niedrig geworden. So, der kann auch da immer wieder in wunderbarer Weise helfen. Und das Schöne war, was wir bei der Kalkulation nicht wussten, es gibt ja den Mietzuschuss oder Lastenzuschuss oder wie das heute auch heißt, das gab es damals auch. Und wir haben, weil das Einkommen nicht so hoch war, den größten Teil der Miete als Lastenzuschuss bekommen. Was? Die Abzahlungen, ja, die Abzahlungen. Und dann gab es noch eine Erleichterung. Es gab dann auf einmal die sogenannte 7b-Abschreibung. Wir brauchten die Grunderwerbsteuer nicht zu bezahlen. Und wir sehen, der Herr kann auf verschiedene Art und Weise segnen. Und manchmal müssen wir selbst auch noch ein bisschen da rechnen und da auch dabei sein. Und ich könnte viele Beispiele anführen und wirklich, wir haben erlebt, der Herr segnet. Wenn wir treu sind, wenn wir unser Teil tun, wenn wir recht investieren, also ist es eine Herausforderung zur Investition und man muss schon schauen, wo man investiert, aber wenn man das dem Herrn gibt, er sorgt dafür, er versorgt uns in wunderbarer Weise. Wir sehen, es ist im Neuen Testament ein Freiwilligkeitsprinzip. Und es ist etwas, das wir aus Liebe tun, aus Liebe zum Herrn, vielleicht aus Liebe zu denen, die in Not sind. Und es ist wunderbar, dass wir das erleben und erfahren dürfen. Und da heißt es, Gott ist nicht ungerecht. Gott vergisst nicht. Gott sieht es. Er sieht unsere Herzen. Er weiß, aus welchen Motiven wir handeln. Und wenn wir handeln, nur weil wir da reich werden wollen oder Lohn haben wollen, dann kann das schief gehen. Aber wenn unsere Motive rein sind, dann ist der Herr gut und er segnet uns. So dürfen wir mutig sein und ins Reich Gottes investieren. Und der Herr segnet uns und er sorgt für uns. Er hat das versprochen und er lässt uns nicht im Stich. Preist den Herrn. Amen.